Wir haben schon gehört, Jesus spricht von den Letzten und von den Ersten im Reich der Himmel hier in Matthäus. Und wir lesen noch dazu den weiteren Verlauf hier in Matthäus 20 ab Vers 1, wo es dann heißt, denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen und sprach zu diesen, geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere untätig dastehen und sprach zu ihnen, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei dem Letzten anfängst bis zu den Ersten. Und es kamen die, welche um die elfte Stunde eingestellt worden waren, und empfingen jeder einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfingen auch sie jeder einen Denar. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie auch uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Immer wieder lehrt Jesus Christus von dem Himmelreich. Das Himmelreich, das uns Menschen fremd ist, weil wir höchstens ein wenig irdische Reiche kennen. Wir hören davon, die Geschichte berichtet davon. Das ist uns bekannt, irdische Reiche. Himmelreich. Denn das Reich der Himmel gleicht, sagt Jesus, einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Wir sehen, hier ist die Rede von vielen Arbeitern, viele Berufene zur Arbeit in einen Weinberg zu gehen. Und ihr Arbeitstag ist in 12 Stunden eingeteilt. Die Arbeiter kommen an unterschiedlichen Stunden zur Arbeit im Verlauf des Tages. Aber am Abend erhalten alle den gleichen Lohn. Ungerecht, ungerecht, protestieren die Arbeiter, die schon gleich am Morgen zur Arbeit gekommen waren. Dann wird es aber ganz plötzlich persönlich. Der Hausherr gibt Erklärung über sein Handeln und wendet sich, habt ihr es gemerkt, an einen von den Arbeitern. Matthäus 20, Vers 13 steht das. Und er sagt ihm ganz persönlich, nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir, ganz persönlich. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Und er sagt, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. So steht es, wie wir es gelesen haben in Matthäus 20. Es geht vor allem worum? Es geht vor allem darum, dass dieser Arbeiter ganz persönlich erkennt, dass der Lohn von der anfänglichen Vereinbarung bestimmt bleibt und nicht anderen Werten angepasst wird. Geht nicht. So ist es der Wille und die Macht des Hausherrn. Von Seiten der Arbeiter lässt er keine Lohnanforderungen zu, wie das heute manchmal in den Verbänden nicht wahr der Fall ist, lässt er nicht zu. Seht, die Menschheit geht auf dem Weg dem ewigen, in das ewige Chaos, zur ewigen Verdammnis, die ganze Menschheit. Als ganze Welt lebt sie jetzt schon, die Welt, die Menschen, die Menschheit, in der Trennung von Gott. Das zeigt uns Gott immer wieder. Aber, der ewige Gott, Schöpfer, offenbart sich seiner Schöpfung. Und besonders uns Menschen, die wir nach seinem Bild erschaffen sind für ewig. Und er ruft die Menschen berufen. Er ruft die Menschen, ihm zu dienen, in seinen Weinberg. Ihm zu leben, ihm zu dienen. Und nun leben wir Menschen aber in unseren eigenen Lebensphilosophien, nicht wahr? Auch ich, bei mir tauchen die sehr schnell auf, nicht wahr? Menschlich gesehen. Lebensphilosophien, unsere Theorien, die wir haben, und mit erfundenen Darstellungen von Gott, Götzen, Gottheiten, inmitten einer Masse von spirituellen Weisheiten auch in dieser Welt. Da leben die Kulturen, die Völker, die Menschen, indem sie mehr oder weniger überzeugt sind dessen, was sie eigentlich da sich vorstellen. Auch in den Religionen. Kein Mensch und keine andere Macht kann jemals den Schöpfer hindern, sich aber dem Menschen zu offenbaren. Er ist die Wahrheit. Und niemand kann ihn hindern, keine Macht, sich den Menschen zu offenbaren. Es heißt eben auch schon im Alten Bund, und dann wird es wiederholt im Neuen Testament, im Neuen Bund, wo es heißt, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn zu Mose spricht er, Gott, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wem ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. 2. Mose 33, Vers 19 und wiederholt in Römer 9, Vers 14, 15. Und so heißt es in Matthäus Evangelium, Kapitel 11, niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Kommt her zu mir, sagt Jesus, alle, viele sind berufen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid mit Schuld und Sünde, im Gram und Schmutz eures Lebens, in der Gottesferne und Trennung. Kommt zu mir, da ist die Tür. Die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Matthäus 11, 27. Niemand hat Gott gesehen. Er hat unsere Augen erschaffen, aber die können Gott nicht sehen. Jetzt nicht. Niemand hat je Gott gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. So heißt es in Johannes 1, 18. Und darum, heißt es weiter, ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden. dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. 1. Johannes 4,9. Aus der Ewigkeit kommt Gottes Sohn als Mensch, Menschensohn, in die Zeit, in den Ablauf der Generationen. Und in der Bibel lesen wir Geschlechtsregister, gerade deshalb, weil er kommt in die Zeit, in den Ablauf der Generationen, Geschlechtsregister. Wir lesen sie in der Bibel bis zum Kommen des Messias, Jesus Christus, Anno Domini. Kommen des Herrn Jesus in die Zeit. Das bestimmt unseren heutigen gregorianischen Kalenderberechnung. Die ist heute weltweit übernommen worden, trotz vielen anderen Zeitberechnungen, die es auch gibt. Aber dieser Kalender ist weltweit übernommen worden. Und diese Berechnungen beruhen auf dieser zeitlichen Menschwerdung Gottes. Dem Sohn Gottes, Jesus Christus, er kommt in die Zeit von der Ewigkeit in diese Zeit und Welt. Und die Menschen begegnen hier Jesus, auch hier in diesen Stellen in Matthäus, die wir lesen, die Menschen begegnen dem Herrn Jesus hier als König eines Reiches. Wir haben gesungen davon vorhin, Gottesreich, Himmelreich. Und dieser König seines Himmelreiches steht da jetzt hier im Matthäusevangelium in Knechtsgestalt. Als einfacher Mensch, schwacher Mensch steht er da vor ihnen. In seiner äußeren Erscheinung, heißt es, wurde er als Mensch erfunden. Der König, ewige Gott, König seines Himmelreichs, nimmt Knechtsgestalt an und kommt in die Zeit. Und deshalb das Reich der Himmel, es heißt, der Hausherr geht aus und stellt ein. Zu seinem Reich der Himmel wird kein Mensch Eingang finden, ohne durch ihn Eintritt und Zugang zu erhalten, nur durch ihn. Der Hausherr geht hier selber aus, lesen wir in diesen Texten. Schon am Morgen früh geht er aus, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Das ist seine Initiative. Es ist nicht die Menscheninitiative. Und Jesus begegnete auch einmal, lesen wir weiter, in Matthäus 19 an einer anderen Stelle, einem jungen reichen Mann begegnet er in seiner Menschwerdung, welcher ihn dann fragte, dieser junge reiche Mann, in Matthäus 19 steht das gerade etwas vorher, was soll ich Gutes tun, fragt er ihn, um das ewige Leben zu erlangen in deinem Reich. Jesus gibt diesem Mann dann die Antwort. Er gibt ihm die Antwort in direktem Bezug auf seinen Eingang, das heißt auf sein Hineinkommen in das Reich der Himmel. Matthäus 19, Vers 23, und nennt dieses Reich im Gleichen, im selben auch Reich Gottes, Vers 24, Matthäus 19. Darum spricht Jesus und sagt ganz klar, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, seine Menschwerdung. Es wird unseren Glauben, ihr Lieben, stärken. Und Gott will das. Er will deinen, meinen Glauben immer wieder stärken, festigen. Und es wird unseren Glauben stärken, festigen, wenn wir aufmerksam darauf achten, was Jesus selbst, was Gottes Wort uns sagt und lehrt vom Himmelreich, vom Reich Gottes. Da gibt es so viele selbsterfundene menschliche Vorstellungen, unbiblische Äußerungen. Und die wirken manchmal sogar lächerlich. Und sie machen unser Zeugnis unglaubwürdig der Welt gegenüber als Christen. Wir binden zum Beispiel unsere Behauptungen vom ewigen Reich Gottes, vom Himmelreich, an unsere zeitlich begrenzten Wahrnehmungen, Berechnungen und Begriffe. Wie armselig. Und doch ist es wichtig, die Zeit für Gott. hat ihre volle Bedeutung, aber ist nicht himmelreich. In seiner Lehre, welche Jesus im Evangelium gibt, weist er immer wieder darauf hin, wie unterschiedlich Ewigkeit, Himmelreich sind im Vergleich zum zeitlichen, irdischen Leben, welches auch von ihm kommt. Ich habe schon gesagt, das irdische Leben. Aber er weist auf das himmlische, ewige hin. Und die ganze Offenbarung Gottes in der Bibel betont es, die Trennung, den Unterschied zwischen Zeit und Ewigkeit. Zum Beispiel schon im Alten Bund nur ein Beispiel, das Bild der Stiftshütte und vom Tempel. Die Bibelleserinnen und Leser kennen dieses Beispiel. Die Stiftshütte im Alten Bund, im Volk Israel und der Tempel, wo sie Gott begegnen. Und da wird hingewiesen auf einen Vorhof, auf ein Heiligtum und auf das Allerheiligste, wo einmal im Jahr in das Allerheiligste am Versöhnungstag Yom Kippur der Hohepriester eingeht und das Blut der Opfertiere auf den Sühnedeckel sprengt von der Bundeslade. So steht es in 3. Mose, Kapitel 16, Vers 32 steht das. Und wie wird erklärt im Hebräerbrief? Im Hebräerbrief wird damit auch auf das Heilsgeschehen eben in der Zeit für die Ewigkeit hingewiesen. Alle genauen Gesetze für Stiftshütte und Tempel werden verglichen mit einem Schatten, heißt es, dort steht es geschrieben in Hebräer 10, mit einem Schatten wird verglichen mit dem Schatten der zukünftigen Güter, heißt es. Sie sind nicht die Gestalt der Dinge selbst, sie sind ein Schatten der zukünftigen Güter. Nachdem das vollkommene Opfer, das Blut Jesu Christi, das Blut des Sohnes Gottes am Kreuz vergossen wurde, wird uns im Hebräerbrief auch gezeigt, ist der Sieger, Jesus Christus, über Hölle, Tod und Teufel auferstanden. Und, wird uns gesagt im Hebräerbrief, als Vorläufer für uns, auch wieder das Bild vom Tempel, als Hohepriester, Vorläufer für uns, eingegangen hinter den Vorhang. Vorhang vom Tempeleingang. Hebräer 6, 19 steht das. Und dort bereitet er die Stätte für alle, die im Lauf der Zeit, der Generationen, für ihn sich rufen lassen, für ihn leben, weil er sie zum Eigentum angestellt hat. Seine Vereinbarung. Johannes 14, Vers 3. Er geht die Stätte bereiten für die Seinen. Und in Matthäus 20 haben wir gelesen von dem Hausherrn, der früh am Morgen schon Arbeiter einstellt und dies bis am Abend des Tages, welcher dort eben mit 12 Arbeitsstunden belegt ist. Und der Hausherr war mit den ersten Arbeitern, die am Morgen des Tages schon eingestellt wurden, über einen Denar übereingekommen als Lohn. Was ist der Denar in der Antike? Ein Denar. Ich habe es auf dem Internet herausgeschrieben und dort heißt es, knappe 500 Jahre lang, von ca. 211 vor Christus bis in das 3. Jahrhundert nach Christus, war der Denar die Hauptsilbermünze Roms. Die damalige Kaufkraft, gemessen an heutigen Waren und Dienstleistungen, beträgt um 13 vor Christus etwa 15 im Vergleich zu heute, 15 bis 25 Euro. Bis in Ende des 2. Jahrhunderts nach Christus verringert sich der Wert auf wenige Euro und dann im 3. Jahrhundert nach Christus aufgrund des niedrigen, fast nicht mehr vorhandenen Silbergehalts auf wenige Cent zu verfallen. Das heißt, der Silberpreis aus heutiger Sicht, das war 2015 hier, beträgt bei einem Denar mit einem Raugewicht von 4,55 Gramm ungefähr 2 Euro. Dieser kann allerdings nicht mit der damaligen Kaufkraft gleichgesetzt werden, da die Silbergewinnung viel aufwendiger und weniger produktiv war als heute. Das ging mit einem wesentlichen höheren Silberpreis damals einher. Den Tag hindurch geht der Hausherr hinaus und findet immer noch, was für Leute? Untätige. Untätige, die er einstellt in seinen Weinberg. Sie stehen da. Sie brauchen Lebenssinn. Untätig. Und zur 11. Stunde findet der Hausherr noch Leute, die untätig dastehen, und er fordert sie auf, wir haben es gelesen, geht auch ihr in den Weinberg. Aber verheißt ihnen auch, er gibt ihnen die Verheißung, was recht ist, das werdet ihr empfangen. Was recht ist. Und wir wissen, ein Denar für jeden. Ob er bei den ersten war oder bei den letzten, die eingestellt wurden. Der Lohn ist weder an die Dauer des Arbeitstages noch an die geleistete Arbeit und Mühe gebunden. Dies entspricht wohl nicht unseren weltlichen und zeitlichen Arbeits- und Lohnverständnissen. Sogar Gott lehrt uns in der Bibel darüber, über das Zeitliche, über die Lohnverhältnisse. Er sagt zum Beispiel an mehreren Stellen in der Bibel, lehrt uns Gott, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also Gott schaut nicht vorbei an dem Lohn, den wir erhalten im Alltag, im Zeitlichen. Nein, im Gegenteil, interessiert ihn auch. Und wir merken also, dass Teilhaben am Reich der Himmel diesmal ist ein Lohn, dessen Preis nicht menschlicher Verdienst ist, sondern einzig und allein Gnade, die Gott erweist allen, die kommen. Allen, die kommen. Es heißt an einer Stelle in 1. Petrus 1, Vers 8, ihn liebt ihr, ihn, den Herrn, Gott, durch Jesus Christus. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Dieses Endziel wird auch Krone des Lebens genannt, eine Krone. In Jakobus 1, Vers 12 steht das. Also hier ist ein Lohn. Gott lässt nicht außer Acht, dass in seinem Himmelreich Belohnungen ausgeteilt werden. Das wird uns gezeigt in der Bibel. Dies wird uns in verständlichen Bildern gezeigt in der Bibel. Zum Beispiel, ich zitiere einige, ein reiches Erbe an himmlischen Gütern im ewigen Leben. So heißt es im Matthäus 19, Vers 29. Hundertfältig empfangen, ein reiches Erbe. Zum Beispiel Mose, es heißt von ihm schon im Alten Testament, er hielt die Schmach des Christus für größeren Reichtum als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an, Mose. Hebräer 11, Vers 26 steht das im Neuen Testament. Ein anderes Beispiel, wo es um Belohnung geht, Gott teilt Verantwortungen aus im Himmelreich. Herrschaft von Gott wird zugeteilt zum Richten mit Jesus Christus auf Thronen. So steht es auch in Matthäus 19, Vers 28. Oder dann ist die Rede von einem unverwelklichen Ehrenkranz, den die Seinen erhalten. 1. Petrus 5, Vers 4. Wir haben schon gehört, Vollmacht, Herrschaft über Städte wird auch gesagt in Gottes Wort, in Lukas 19, Vers 17. Lohn im Himmel, Matthäus 5, 12. Jeder wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. 1. Korinther 3, Vers 8. Und seht, in Matthäus 20, um da um dieses Kapitel zurückzukommen jetzt, in Matthäus 20, da lesen wir auch ab Vers 20, da kommt eine Mutter. Die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen. Sie kommt zu Jesus mit ihren Söhnen und sie wirft sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Was will sie? Sprich, sagt sie, dass diese meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten, der andere zu deiner Linken, sitzen sollen in deinem Reich. Oh, zwei Söhne. Also bitte, Herr Jesus, gell, du wirst sie doch ehren, gell? Einer rechts, einer links. Eine Mutter, sie hatte Söhne. Ganz anders spricht eine andere Mutter, schon im Alten Testament. Sie heißt Hannah, die Mutter des Samuels. Sie konnte keine Kinder haben. Und sie hat Gott darum gebeten, Herr, schenk doch Kinder. Und der Samuel ist geboren. Gott hat ihr das verheißen und er ist geboren. Und diese Hannah, sie wendet sich auch zu Gott. Aber sie sagt, und ich zitiere sie jetzt, denn ich freue mich in deinem Heil. Niemand ist heilig wie der Herr. Redet nicht viel von hohen Dingen. Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund. Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Der Bogen der Starken ist zerbrochen. Die Starken, die Ersten, nicht wahr? Der Bogen der Starken ist zerbrochen. Aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Die Starken, die Satten, haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, ist verwelkt. Der Herr macht arm, sagt Hannah, oder stellt sie fest, der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Er erhebt den Geringen aus Staub, aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. 1. Samuel 2, Vers 2 und folgende. Hannah, so wendet sie sich zu Gott, als sie diese Gnade erhält von Gott, Samuel. Belohnung, wie Gott sie sieht in seinem Himmelreich. Diese macht niemals den Menschen groß. Er gibt Belohnung. Am Preisgericht steht auch in der Bibel. Aber diese Belohnung macht niemals den Menschen groß. Sie wird ihm zugeteilt, aber sie dient auf herrliche Art dem Herrn selber, der zum ewigen Himmelreich berufen hat. Er hat berufen dazu. Und sie ist diese Belohnung zu Ehren dessen, der Eingang gibt und die Stätte bereitet hat. Als Jesus damals dem Volk in Jerusalem begegnete, stellte er unter anderem fest und sagt zu ihnen, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Er ruft sie, aber sie wollen nicht kommen. Ich nehme nicht Ehre von den Menschen, sagt Jesus, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Und er sagt weiter, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Glauben, die Ehre des alleinigen Gottes suchen. Und immer wieder wird Jesus mit dem sehr abtrünnigen, mit diesen vielen sehr abtrünnigen Vorstellungen der Menschen konfrontiert. Sie meinen, sie könnten ihn belehren. Und da sind die Vorstellungen der Menschen über verdiente Belohnungen bei Gott, Vorstellungen über Wertschätzung, Ehrenplatz, wir haben es gesehen, den sie bei Gott erlangen möchten, diesen Platz. Und da waren zum Beispiel diese Leute, die werden Sadduzäer genannt, mit ihren religiösen Ideologien oder Lehren, die Sadduzäer. Sie wollten Jesus überzeugen, dass es unmöglich eine Auferstehung zum Himmelreich geben kann. Und um dies zu bestätigen, brachten sie das Beispiel einer Frau. Lesen wir auch in Matthäus 22. Sie bringen das Beispiel einer Frau, welche nacheinander 7 Männer heiratete. Warum? Weil die Männer nacheinander einfach gestorben sind. Und sie heiratete jedes Mal einen anderen. 7-mal hat sie geheiratet. Und jetzt kommen die Sadduzäer zu Jesus und sagen, hör mal, wie kann denn das sein? Welchen wird sie dann heiraten im Himmelreich? Welchen der 7 Männer wird sie heiraten? Weil sie ja alle 7 nach und nach geheiratet hat. Matthäus 22, Vers 28. Sie meinen, sie können so Jesus belehren, den König vom Himmelreich. Und die Antwort Jesu lautet ganz klar. Er sagt, Leute, ihr seid total daneben. Ihr irrt, sagt er, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind Gegenwartsform, nicht sie werden, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Matthäus 22, Vers 29. Ja, in ihren falschen Vorstellungen der Dinge merken sogar die Jünger nicht, warum Gottes Sohn als Menschensohn vor ihnen steht und jetzt sich für sie stellvertretend erniedrigt bis in die Gottesverlassenheit, um sie, um uns wieder in die Gemeinschaft zurückzubringen mit dem ewigen Gott in seinem Himmelreich. Das ist das Ziel. Und sie merken es nicht, die Jünger. Was kommt auf? Neid, gegenseitige Entrüstung, sogar Empörung kommen so schnell auf. Wir haben es gelesen in Matthäus 20, Vers 15. Sie murrten, ungerecht. Und der Heiland der Welt, welcher sich selbst erniedrigt, er macht sich zum Diener für uns, um uns zu retten. Er ruft die entrüsteten Jünger zu sich. Er sagt, kommt mal her. Und er lehrt sie noch und noch und noch. Er lehrt sie, wie es sein darf, wenn er unser ganzes Leben, Geist, Seele und Leib, für seinen Weinberg einstellt. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, lesen wir, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. So will es oft der Mensch, er will der Erste sein. Stark, groß, mächtig, Gewalt haben über andere. Und Jesus sagt, unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, so sollt ihr auch erkennen, dienen. Gott sagt, der erste Mensch, er ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Wie der irdische beschaffen ist, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische beschaffen ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen. 1. Korinther 15, Vers 47 steht es. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der erste. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. 1. Korinther 15, Vers 45. Ich schließe die Arbeiter, die sich einstellen lassen in den Weinberg. Die stellt Gott ein. Es ist seine Initiative. Und er gibt ihnen den Auftrag und das Vollbringen dazu. Er nennt sie auch an anderen Orten solche, die gehen jetzt und säen. Sie säen die unverweltliche Saat von Gottes Wort, heißt es an anderen Stellen. Sie sind eingestellt von ihm und Gott hat sie dazu berufen, andere zu rufen auch in der heutigen Zeit. Der Ruf geht heute noch hinaus. Durch die Zeugen Jesu Christi, heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Es ist nicht zu spät. Ihr könnt noch kommen. Kommt. Es ist noch Zeit. Lasst euch einstellen zu trachten nach seinem Reich. Und er hat verheißen, trachtet am ersten nach seinem Reich. Nach dem Himmelreich, Gottes Reich. Und er hat verheißen, alles andere, das Zeitliche, ist ihm wichtig, sehr wichtig auch. Aber er hat gesagt, er wird die Seinen versorgen. Matthäus 6, 33. Trachtet am ersten. Immer wieder im Glauben Ausschau halten auf das, was die ewige Berufung ist. Und der Herr wird dich segnen und segnen auch im Zeitlichen. Wir beten. Hab Dank, himmlischer Vater, für diesen herrlichen, wunderbaren Plan, den du hinausführst durch alle Zeiten und Generationen. Wir beten dich an. Wir preisen dich, o Gott, dass du dich offenbarst. Herr, wir bitten, möge dein heiliges Wort, möge die Wahrheit deines Wortes aufleuchten, auch in der heutigen Zeit und Welt, wo so viel Information einströmt in unseren Geist, durch die Medien, durch so vieles, was wir hören können und sehen können. Herr, schenk Gnade, dass die Kraft und Macht der Wahrheit, des Evangeliums, deines Wortes, uns immer wieder zurechtbringt. Dass wir in der Abhängigkeit von dir, Jesus Christus, uns belehren lassen. Und Herr, das Ewige, das Himmlische können wir jetzt nicht sehen, aber du bereitest es. Und danke, Herr, dass du uns bewahrst davor, uns falsche Bilder zu machen und dass wir in die Irre geleitet werden. Bewahre uns davor, reinige du. Danke, Herr, dass du wirklich die Stätte zubereitest für jedes deiner Kinder und dass du, Herr Jesus, die Tür bist. Wer durch dich eingeht, der hat ewiges Leben. Hab Dank dafür, Herr Jesus. Amen.